2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nikos Mega trotzdem. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die.
Moin, es ist Mittwoch, der 4. Juni 2025. Wir sitzen mal wieder in einem Separé in der Südkurve des Millerntors zur Aufnahme der Millerntor-Monatssendung Nummer 112 inzwischen. Aber wir sitzen in anderen Räumlichkeiten als sonst, nämlich im Separé von Fritz Kohler. Warum das so ist, werden wir gleich im Verlauf der Sendung sicherlich herausarbeiten. Wir, das sind heute 5 Personen. Ich fange mal zu meiner Rechten an, die zweite Person des Millerntons, Sebastian.
Moin. Ich denke immer darüber nach, wenn wir in der Podcast-Aufzeichnung sind und vom Stadion sprechen, dass es doch nicht Millerntor, sondern Millernton heißen müsste. Und korrigiere mich dann selber wieder. Aber freue mich, mal wieder dabei zu sein und freue mich, hier zu sein und bin ganz gespannt auf die Runde heute.
Den Versprecher versuche ich zu vermeiden. So, und jetzt haben wir 3 Gäste dabei. Ich fange mal mit der Dame an. Die kennt ihr schon, wenn ihr auch die Podcasts von Debbie hört, die Female St. Pauli Stories, weil da war sie schon mal zu Gast. Marion, hallo.
Ja, hallo zusammen. Schön, hier zu sein und den nächsten Podcast sprechen zu dürfen. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Du bist Mitglied im Fanclub Weißbraune KaffeetrinkerInnen und damit haben wir schon einen Großteil des Sendungsthemas heute berührt. Und die zweite Person aus diesem Fanclub sitzt zu deiner Rechten, das ist Michael. Hallo Michael.
Hallo in die Runde. Ja, moin. Ich bin Michael, auch ebenfalls Mitglied der Weißbraunen KaffeetrinkerInnen, langjähriger St. Pauli-Fan, über 40 Jahre schon und Vereinsmitglied und ja, freue mich sehr auf das Gespräch heute Abend. Danke.
Und wir uns erst. Schauen wir mal, wo es uns hinbringt. Und dann haben wir jemanden, der ist nicht Mitglied in diesem Fanclub und hat auch nicht in braun-weißer Bettwäsche geschlafen, wie ich bereits herausgearbeitet habe. Aber hat trotzdem gute Gründe, hier zu sein. Das ist nämlich Klaus Schmeing, CMO, wenn ich das richtig gelernt habe. Wahrscheinlich aber auf Deutsch einfach Marketingchef bei Fritz Kohler. Hallo Klaus.
Hallo erstmal moin. Reklameabteilung sagt man wahrscheinlich. Nein, Quatsch. Ich leite das Marketing bei Fritz Kohler. Freue mich auch hier zu sein. Aufs Gespräch freue mich total. Auch schön, dass wir bei uns im Separé sind. Und ja, und sorry dafür, dass ich nicht in der braun-weißen Bettwäsche geschlafen habe. Aber ich sympathisiere sehr doll mit dem FC St. Pauli.
Das werden wir gleich noch weiter vertiefen. Ja, Thema des Ganzen, warum wir uns heute hier treffen, ist die Kiezklappe. Das hat sich zeitlich, war das etwas näher zur Eröffnung geplant, hat sich ein bisschen verzögert, hat aber den charmanten Nebeneffekt, dass wir, bevor wir da ins Thema einsteigen können, noch ganz kurz feiern dürfen, dass wir alle Fan eines auch nächsten Jahr immer noch Erstligisten sind. Und vielleicht berühren wir das Thema dann trotzdem mal ganz kurz und erzählen einmal, wie wir das so wahrgenommen haben, wie wir das erlebt haben. Sprich, Marion, wo warst du denn, als der FC St. Pauli in Frankfurt bei Abpfiff 2-2 noch ein Jahr Erstliga feiern durfte?
Also ich will jetzt nicht sagen im siebten Himmel.
Das wäre aber eine sehr schöne Antwort.
Ich habe mich tierisch gefreut. Ich muss aber zu den letzten Spielen sagen, ich habe mich noch nie so über Unentschieden gefreut. Die waren ja wirklich wie Siege, jedes Mal wie 3 Punkte. Leider waren sie es dann aber doch nicht. Grundsätzlich geil, dass wir in der ersten Liga weiterspielen. Ich finde das schon ganz spannend. Wünsche mir aber, naja, ich will jetzt nicht aufzählen, was ich mir alles wünsche, aber grundsätzlich bin ich mit Platz 14 happy.
Also Andreas Bornemann hört diesen Podcast, du kannst also jetzt Stürmerwünsche hier platzieren, wenn es das ist.
Nee, das lasse ich mal.
Sebastian, wie hast du den Klassenerhalt gefeiert?
Im Kreise von Freunden vor dem Fernseher und fast auf dem Boden der Tatsachen und nicht auf der Couch, weil es ja doch etwas, sagen wir mal, emotionaler war, bis es dann vorbei war. Und gerade dadurch, dass die Dramaturgie des Spiels ja dann auch so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass es plötzlich dann doch wieder spannend wurde. Das wäre vielleicht nicht nötig gewesen, aber vorrangig sehr, sehr glücklich und nicht nur im Nachhinein äußerst zufrieden damit, dass es nicht erst am allerletzten Spieltag passiert ist, beziehungsweise dass vorher zumindest so grundsätzlich klar war, wenn jetzt nicht komische Dinge passieren, dann war es das, weil das wäre, glaube ich, dann ein sehr unentspannter letzter Tag geworden. So war es ja eigentlich alles noch ganz nett, trotz des dann nicht ganz so guten Ergebnisses.
Also ich hätte ja auch lieber am letzten Spieltag das gefeiert, dann hätten wir ja auch keine Niederlage gegen Bochum erlebt, glaube ich. Aber gut.
Ja.
Klaus, Ich durfte erfahren, es war nicht braun-weiße, sondern rot-weiße Bettwäsche, die des 1. FC Köln. Das heißt, du durftest ja dann eine Woche später sogar auch noch Aufstieg feiern. Aber wie hast du denn den Klassenerhalt des FC St. Pauli erstmal wahrgenommen?
Ich habe das Spiel gegen Frankfurt im Radio verfolgt. Es war relativ turbulent. Die ersten Minuten, da war ich gerade im Auto auf dem Rückweg von Ostsee, glaube ich. Und habe mich ehrlicherweise auch gefreut, in der Hoffnung natürlich, dass mein Verein auch aufsteigt und ich dann im nächsten Jahr zusammen das Ganze auch am Millerntor verfolgen darf. Von daher freue ich mich darüber sehr. Aber ich freue mich wahnsinnig auch für den Verein, dass es jetzt nicht so ein Fahrstuhl-Ding wird. Ich finde, sie haben es auch echt verdient. Ich habe das ein oder andere Spiel folgen dürfen und ich habe es auch häufig im Fernsehen gesehen. Ich finde, sie waren immer gut, haben immer gut gespielt, haben ganz viele Spiele weggeschenkt aus meiner Sicht. Ein Stürmer wäre gut. Kann man da nur sagen. Ich finde, sie haben sich weit unter Wert verkauft, was den Tabellenplatz angeht. Von daher umso mehr Freude, dass sie es wie ich geschafft haben. Und wie gesagt, um den Bogen dann nochmal zu schneiden, ich habe es vorhin vor der Tür gesagt, ich habe noch zu Hause bei meiner Mutter, liegt er noch irgendwo, ich habe den Fanschal wirklich vom 1. FC Köln mit dem FC St. Pauli. Gab es da mal eine Fanfreundschaft? Ich weiß, dass es tendenziell dieser Tage etwas schwieriger ist mit den Fans vom 1. FC Köln. Aber ja, das sucht man sich ja auch nicht immer aus. Mein Herz schlägt trotzdem da rot-weiß und da ich jetzt seit 20 Jahren in Hamburg wohne, war ich immer Sympathisant vom FC St. Pauli, wie ich war, durch den Schal.
Das ist sehr schön. Michael.
Ja, für mich war die Rückrunde davon geprägt, dass ich ganz lange überhaupt keine Zweifel hatte, dass wir die Klasse halten. Mit zunehmender Anzahl der Spiele haben sich diese Zweifel dann doch wieder verstärkt. Ich bin seit über 40 Jahren St. Pauli-Fan. Ich habe hier alles Mögliche erlebt und meine Nervosität in Bezug auf die letzten Spiele wurde immer größer. Das Spiel in Frankfurt habe ich in der Tat alleine vom Fernseher geschaut und ich war nach 3 Minuten kurz davor, den Fernseher auszuschalten, weil ich dachte, jetzt konzentriert sich alles auf das Bochum-Spiel. Dass es dann anders gekommen ist, war natürlich dann wunderbar. Ich finde, der FC St. Pauli hat über die Saison gesehen den Klassenerhalt auf jeden Fall verdient und ich freue mich schon auf die nächste Saison.
Sehr gut. Okay, dann schauen wir mal auf das eigentliche Thema und damit zuerst mal auf euren Fanclub. Ich will jetzt auch gar nicht Eulen nach Athen tragen. Ich glaube, die meisten HörerInnen des Podcasts werden euren Fanclub schon kennen und auch schon mal gehört haben. Aber vielleicht für diejenigen, die dann doch neu sind in dem Format und das nicht kennen. Weiß-braune Kaffeetrinkerinnen. Erste Frage, warum weiß-braun und nicht braun-weiß?
Ja, das ist dann mein Part. Die Legende besagt, dass unsere Gründer unseren Fanclub gibt es im nächsten Jahr seit 30 Jahren. Und vor 30 Jahren haben sich eben zwei Männer in der Langzeittherapie kennengelernt und haben festgestellt, wir sind beide St. Pauli-Fans. Und dann haben sie beschlossen, wir trinken mal einen Kaffee zusammen. Und jetzt sagt die Legende, da gab es keine Löffel. Also haben sie, damit der Kaffee sich mit der Milch gut mischt, zuerst die Milch da reingeschüttet und dann den Kaffee. So, es bleibt eine Legende. So ist der Name gekommen, weißbraune KaffeetrinkerInnen. Dann haben sie festgestellt, dass es für zwei alkoholkranke Menschen besser ist. Sie gehen gemeinsam ins Stadion, weil sie beschlossen haben, sie wollen wieder ins Stadion gehen. Obwohl das natürlich auch einer der Sauforte, so nenne ich es mal, gewesen war. Aber wenn man dann zufrieden ein abstinentes Leben leben möchte, dann gehört für echte St. Pauli-Fans der Stadionbesuch dazu. Und das klappt dann einfach safe, wenn man zusammengeht. Und das machen wir bis heute. Ja, ich denke mal, viele aus der Fanszene kennen die weißbraunen Kaffeetrinkerinnen mittlerweile. Wir sind in allererster Linie ein Fanclub für suchterkrankte Menschen und deren Angehörigen. Die Suchterkrankung bezieht sich auf stoffgebundene Süchte und auf Spielsucht. Die allermeisten von uns sind trockene AlkoholikerInnen. Darüber hinaus gibt es Mitglieder, die haben noch andere Drogen konsumiert. Das sind dann die Polytoxen. Und dann gibt es noch welche, die haben gespielt, abhängig. Das heißt, uns eint in unserem Fanclub die Liebe zum magischen FC, mit allen Freuden und Leiden. Und ansonsten haben wir eben alle eine gemeinsame Krankheit. Und Alkoholismus ist eine Krankheit, die ist auch nicht heilbar. Und wir bringen die einfach, ich bin selber auch betroffen, wir bringen die zum Stillstand, halten die selber im Stillstand, aber es gibt halt Strategien, die gut funktionieren, damit das dann im Idealfall auch ein Leben lang klappt. Und dazu gehört für uns, die wir Mitglied in dem Fanclub sind, eben diese Gemeinsamkeit. Wir können uns da austauschen, wir sind nicht alleine, wir begleiten uns ins Stadion. Wir sind natürlich auch abseits vom Fanclub miteinander verbunden und können uns jederzeit anrufen. Was auch immer gut ist, wenn man die Krankheit im Stillstand halten möchte, ist eine Selbsthilfegruppe. Das ist immer ein guter Weg und die haben wir jetzt seit Anfang des Jahres. Eine reine Selbsthilfegruppe zusätzlich zu unseren Fanclub-Treffen, die findet in der Regel alle zwei Samstage, zweimal im Monat samstags statt. Im Fanladen, vielen Dank, lieber Fanladen, weltbester Fanladen. Und das Besondere ist aber, dass diese Selbsthilfegruppe nicht nur für unsere Mitglieder ist, sondern für alle Menschen, ich sag mal aus dem St. Pauli-Kontext. Es kann auch einfach nur stadtteilbezogen sein. Unsere Werte sollten da schon übereinstimmen, aber die müssen jetzt nicht explizit Fan sein und sie müssen auch nicht Mitglied in unserem Fanclub sein. Richtet sich an alle Menschen, die gerade aus der Entgiftung kommen und auf der Suche nach einer Selbsthilfegruppe sind. Es gibt in Hamburg total viele, aber das passt halt auch nicht immer so. Und wir sind ja irgendwie eine ganz coole Truppe, müssen wir ja sein, sonst wären wir keine Fans vom FC St. Pauli. Und deswegen sind wir vielleicht eine ganz gute Alternative zu anderen Selbsthilfegruppen. Und Leute, die gerade frisch und clean aus der Therapie kommen oder schon lange clean und trocken sind, die sind bei uns herzlich willkommen und können sich bei uns einfach mal zum Thema austauschen. In so einer ganz natürlich vertrauten Runde und vor allen Dingen mit Menschen, denen sie nichts erklären müssen, weil wir alle dieselbe Krankheit haben. Ja, und darüber hinaus sind wir noch suchtpolitische Initiative und da toben wir uns ein bisschen hier im Verein aus, aber nicht nur. Wir stellen unseren Fanclub auch in Therapieeinrichtungen oder in Krankenhäusern vor, die eine Entgiftungsstation haben. Wir sind also auch ganz gut ins Hamburger Suchthilfesystem vernetzt. Und was die Arbeit mit dem Verein angeht, wie es zum Trockendock kam und sowas, da wird Michael gleich was zu sagen. Wir versuchen am liebsten gemeinsam mit dem Verein ein Bewusstsein zu schaffen, dass es diese Krankheit gibt. Sensibilisierung, Suchtprävention ist da ein super Stichwort. Der Verein hat Anfang des Jahres ein Suchtpräventionskonzept veröffentlicht. Da durften wir mitarbeiten. Und das gemeinsam auch noch mit der Therapiehilfe Nord und Kick-In erstellen. Das ist echt ein tolles Konzept, das kann sich jeder mal angucken, gibt es auf der Seite vom Verein. Aber es darf halt nicht nur eine tote Datei bleiben, sondern muss eben auch mit Leben gefüllt werden. Aber da ist dann die Kiezklappe ein ganz gutes Beispiel für. Das ist auch ein Teil von Suchtprävention, aber die kann natürlich noch sehr viel mehr. Wir hatten gerade vor zwei Wochen ein gutes Gespräch mit VereinsvertreterInnen und hoffen, dass wir in der nächsten Saison ein bisschen mehr auf die Beine stellen können. Und wir sind da gerne bereit, mit dem Verein das so ein bisschen voranzutreiben. Zu dieser suchtpolitischen Initiative gehört aber auch, das zu guter Letzt noch, dass wir uns schon laut äußern, wenn uns was nicht passt. Und das tun wir echt aus Überzeugung, damit so ein Suchtpräventionskonzept nicht irgendwie ein bisschen unglaubwürdig wird. Ganz kurz die Erinnerung daran, dass wir, ich glaube, beim vorletzten Heimspiel haben wir uns kritisch geäußert und das auch sehr öffentlich, dass wir es überhaupt nicht in Ordnung finden, dass der Verein so eine Aktion genehmigt, dass in dem Falle der Biersponsor kostenlos Alkohol vom Stadion verteilen durfte. Das kann man nicht machen und vor allen Dingen, das muss man auch nicht machen. Und wir waren sehr, sehr positiv überrascht, dass uns ganz, ganz viele Fans angeschrieben haben oder auch mit uns gesprochen haben, dass sie die Aktion auch ziemlich dämlich fanden. Das muss echt nicht sein. Und das gibt uns natürlich auch das gute Gefühl, dass wir das richtig gemacht haben und auch sicherlich so wieder machen würden.
Weil wir kein Videopodcast sind, jetzt einmal ganz kurz die Info. Du hast das alles ohne Notizzettel so in einem vorgetragen. Also das hat mich jetzt von der Reihenfolge her, war das ganz viel von dem, was wir sowieso schon noch gleich besprechen wollten. Ganz hervorragend.
Danke, ich hoffe, wir sind jetzt damit nicht am Ende.
Überhaupt nicht.
Ich habe aber auch ein bisschen geübt vorhin.
Mein Zettel ist immer noch sehr lang, aber ich könnte ohne Zettel das so in der Ausführlichkeit nicht. Ich habe natürlich 1000 Fragen. Mein Vater ist auch Alkoholiker gewesen. Du sagst ja schon, die Krankheit ist nicht heilbar. Er ist inzwischen verstorben. Deswegen kann ich gewesen sagen. Ihr richtet eure Selbsthilfegruppe und den Kaffeeklatsch, können wir gleich auch noch was zu sagen, auch an Angehörige, richtig?
Ja, wir haben auch Mitglieder, die sind Angehörige. Der Hauptteil sind jetzt aber Betroffene. Aber wir haben natürlich die PartnerInnen in dem Fall von den betroffenen männlichen Fans, die sind auch bei uns Mitglied. Wir haben auch Mitglieder, die sind gar nicht betroffen, unterstützen uns aber entweder aktiv oder auch nur finanziell, die es einfach für eine gute Sache halten. So, aber die Mehrheit, vor allen Dingen unserer aktiven Mitglieder, das sind Betroffene.
Jetzt hast du schon also die Selbsthilfegruppe genannt. Alle 2, manchmal 3 Samstage, die Termine können wir gerne verlinken, stehen auf eurer Homepage. 10.30 Uhr bis 12 Uhr am Samstag im Fanladen. Zusätzlich gibt es den Kaffeeklatsch. Der ist immer einmal im Monat, nämlich an jedem zweiten Montag um 17 Uhr im Fanladen. Wo ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden Dingen? Also ein bisschen hast du schon angedeutet mit Selbsthilfegruppe, aber wo unterscheidet sich das vielleicht auch thematisch, Michael?
Genau. Ursprünglich gab es nur den Kaffeeklatsch, wie du das eben schon sagtest, einmal im Monat. Und das war eine Mischung aus ein bisschen Selbsthilfegruppe, aber ganz viel suchtpolitischer Initiative und ganz viel Fanclub. Das heißt, wir haben in der Regel, seitdem wir uns auch hier nochmal der Dank an den Fanladen, seitdem wir uns als Gruppe im Fanladen treffen können, haben wir einen Start, das nennen wir Blitzlicht. Das ist so eine kurze Befindlichkeitsrunde, wo alle Mitglieder was erzählen können darüber, wie es ihnen im Moment geht, wo gegebenenfalls Probleme sind. Aber das ist halt nur ein ganz kleiner Teil des Kaffeeklatsches. Ansonsten sprechen wir über ganz viele organisatorische Dinge. Natürlich auch über Fußball, natürlich auch, wie wir bei den nächsten Heimspielen, bei den nächsten Auswärtsspielen uns zusammenfinden, ob wir gemeinsam zu einem Auswärtsspiel fahren, ob wir das gemeinsam im Fanladen gucken, wie die Kartensituation ist für alle FC St. Pauli-Fans. Nicht erst seitdem wir in die erste Bundesliga aufgestiegen sind, das zentrale Thema überhaupt. Und wir besprechen natürlich alles das, was den Bereich suchtpolitische Initiative anbelangt. Das ist der große Unterschied. Natürlich spielt die Krankheit, unsere gemeinsame Krankheit, immer eine Rolle. Aber sie wird dann halt manchmal in dem Fall, wo wir uns im Wesentlichen um organisatorische Dinge kümmern, ein bisschen in den Hintergrund gegründet. Und das war auch die Überlegung, warum wir jetzt eine separate Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen haben, wo es tatsächlich nur um unsere Erkrankung geht.
Habt ihr da externe Personen dabei? Also ich kann mir das schwer vorstellen, dass man mit diesen Problemen, die da ja auf euch als Gruppe nicht abgeladen werden, aber die zumindest auf euch zukommen und mit denen ihr natürlich auch aus eigener Erfahrung vertraut seid, trotzdem ist es ja bestimmt auch oft schwierig, das irgendwie überhaupt anzunehmen, aufzufangen und denen dann auch noch eine wirkliche Hilfestellung zu geben?
Also wir haben keine externen Menschen in unserer Selbsthilfegruppe, auch nicht beim Kaffeeklatsch. Unsere Selbsthilfegruppe funktioniert so wie jede andere Selbsthilfegruppe, die es in Hamburg oder in Deutschland oder weltweit gibt, halt nach dem Prinzip, dass Betroffene für Betroffene da sind und mit ihnen anstehende Probleme besprechen, diskutieren. In der Tat ist es insbesondere zum Beispiel bei Rückfällen nötig, Menschen sehr schnell helfen zu können. Da besteht unser großer Vorteil darin, dass wir in der Hamburger Selbsthilfeszene, in der vor allen Dingen auch in der Suchthilfe sehr gut vernetzt sind, Menschen relativ schnell beispielsweise in Entgiftungsstationen unterbringen können und auch praktische Ratschläge haben, wenn es darum geht, Langzeittherapieeinrichtungen, die passen, auszusuchen und, und. Aber das Prinzip Selbsthilfe besteht halt darin, dass Betroffene über ihre Erkrankung untereinander sprechen und sich austauschen.
Dann gibt es am 21. Juni etwas Neues. Ihr ladet ein zu einem bundesweiten Netzwerktreffen. Wie kam es zu dieser Idee und was passiert da? Und vor allem, wer kommt da alles?
Wie kam es zu der Idee? Also eigentlich ist sie lange überfällig. Also wir haben ja gemerkt, uns gibt es jetzt seit 30 Jahren. Der nächste alkohol- und drogenfreie Fanclub im Profifußball, den gibt es jetzt seit 5 Jahren. Das ist nüchtern betrachtet mehr vom Spiel von Union Berlin. Dann gibt es seit, wann waren wir da, im Januar, ne? Auf Schalke. Da gibt es Schalke 0 Bier, geiler Name. Da können wir mit unserem langen, sperrigen Namen nicht mithalten. Aber die haben sich eben auch ganz frisch erst gegründet. Und dann gibt es jetzt, glaube ich, seit 2 Wochen die Klarlöwen in Braunschweig. Und wir finden es nach wie vor erstaunlich, dass es nicht mehr gibt. Ja, also kritisch konsumiert, ich nenne das da manchmal auch ganz gerne, gesoffen wird in den Stadien schon seit Jahrzehnten, seitdem es Fußball gibt und seitdem es da Alkohol gibt. Es gibt diese Erkrankung und wir finden es erstaunlich, dass es nicht mehr Fans gibt, die sich zu so einem Fanclub zusammengeschlossen haben. Also haben wir gesagt, dann machen wir selber jetzt mal so ein Vernetzungstreffen und laden nach Hamburg ans Millerntor ein, ist ja sowieso immer schön, und stellen uns mal vor, wir reden über die Problematik, wir haben, das finde ich total gut, wir haben den Professor Dr. Daniel Daimel eingeladen, das ist so der, der sich wissenschaftlich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Gibt es auch eine sehr coole Doku, Bier und Fußball, da kommt er auch zu Wort, da haben wir den auch her und der kommt auch und redet, ordnet dieses ganze Thema mal ein, hat sich viel in der Ultraszene umgehört und mal geguckt, wie machen die das eigentlich mit kritischem Alkoholkonsum im Stadion. Dann machen wir noch so einen Workshop, wo wir interessierten Fans, die leider ein bisschen, finde ich persönlich schade, ein bisschen spärlich zugesagt haben nur, aber es ist eben auch Urlaubszeit, muss man auch sagen. Aber während der Spielzeit können wir es auch nicht machen, da kommt auch keiner. Denen mal erzählen können, was machen wir so eigentlich, und die können uns mal mit Fragen löchern oder ihre eigenen Herausforderungen mal erzählen. Es ist wirklich so ein Kennenlernen, ein Austausch. Dann haben wir noch einen kleinen Podiumstalk mit einem Vertreter der Initiative Alkoholpolitik. Ja, also das wird eine spannende Geschichte und es ist das erste Treffen dieser Art. Wir hoffen, dass das irgendwie vielleicht mal eingeladen von anderen Faninitiativen oder Fanprojekten auch in den nächsten Jahren stattfinden wird. Und wir finden das total wichtig, um unser Thema einfach voranzutreiben und um zu sagen, sowas gibt es, ne? Alkoholkranke Menschen, die aber echt gerne ins Stadion gehen möchten.
Sebastian.
Ich finde das ganz bemerkenswert, dass, was du ja auch sagst, dass es so wenig eigentlich gibt, weil du hast es jetzt kritischer Alkoholkonsum genannt, sprich zu viel trinken im Stadion, interpretiere ich das jetzt mal, passiert ja geraten um und in allen Fußballstadien dieser Welt und in denen, die ich so kenne und in den Kreisen, in denen ich mich so bewege, ist das auch ein immer mal wieder auftretendes Thema im Sinne von so und so viele trinken so und so viel, das kann es doch nicht sein. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, wie viel Bier hier verkauft wird oder Ähnliches, dann kommt man ja schnell an den Punkt, wo man sagt, das ist viel zu viel. Und da gibt es Probleme drumherum und da gibt es Krankheiten drumherum. Und es ist, finde ich, von hinten geguckt, so ein total naheliegender Weg, dann zu sagen, okay, wir gründen einen Fanclub oder wir setzen uns zusammen, gerade in einem Kontext, wo es ja eh ganz viele Selbsthilfegruppen gibt, wie ihr eben ja auch gesagt habt, finde ich ganz spannend. Jetzt, das Vernetzungstreffen sind dann im Prinzip aber in Anführungsstrichen nur diese Fanclubs, die da auch schon stattfinden oder richtet sich das auch an Betroffene, die vielleicht bei anderen Vereinen sind und die Idee ganz toll finden und das vielleicht auch mal machen möchten?
Michael, ich quatsche wieder so viel, ne?
Genau.
So, ich habe übrigens einen Fanclub vergessen.
Du hast einen Fanclub vergessen, in der Tat. Im Hamburger Umland gibt es ja noch einen anderen Erstliga-Bundesliga-Verein, der seit ungefähr einem Jahr auch sowas Ähnliches hat wie wir. Die nennen sich klar Schiff am Volkspark. Die werden auch zu den Vernetzungstreffen kommen. Ansonsten haben wir ganz breit eingeladen, erste, zweite und dritte Bundesliga. Und zwar haben wir die Fanvertretung angeschrieben und haben da auch diverse Rückmeldungen bekommen. Wir bekommen Besuch aus Kiel, wir bekommen Besuch aus Bremen, aus Bielefeld, aus Kaiserslautern. Das sind aber keine existierenden Fanclubs, sondern das sind Fanvertretungen, die sich genau bei diesem Vernetzungstreffen darüber informieren wollen, welche Möglichkeiten es gibt, ähnliche Geschichten auf die Beine zu stellen.
Ich wollte eigentlich erstmal nur mal sagen, ich bin total fasziniert, wie du mit welcher Inbrunst du das hier erzählen kannst. Und ich finde das echt wahnsinnig gut, weil ich glaube einfach, sei es nun Suchterkrankungen, psychische Erkrankungen und so weiter, gerade das Thema Selbsthilfe, Selbsthilfegruppen, Leute zu finden, die das gleiche Problem haben am Ende des Tages. Ich glaube, das hilft wahnsinnig und deswegen bin ich echt beeindruckt, dass ihr das so auf die Bühne oder auf die Beine stellt. Gerade in so einem Kontext, ich glaube, wenn man dann ein gemeinsames Hobby findet oder wie den FC St. Pauli, du hast halt sofort Anknüpfungspunkte und ich glaube, da braucht es dann halt Menschen einfach, die dann auch aus dem Schatten heraustreten und das habt ihr ja vor 30 Jahren, aber ihr macht es ja jetzt auch. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, weil das, ich finde immer, es erfordert, glaube ich, Mut, aus diesem Schatten herauszutreten. Aber es hilft dann, glaube ich, gerade das, was ihr jetzt auch vorhabt mit diesem Treffen, mit diesem bundesweiten Treffen, Leute vielleicht zu ermutigen, solche Strukturen wie ein Verein, Fandom oder was auch immer dann zu nutzen, weil ich glaube, dann kriegt das auch nochmal eine ganz andere Reichweite als, natürlich gibt es viele Selbsthilfegruppen, aber ganz häufig sind die so im Verborgenen irgendwie tätig, die musst du vielleicht suchen, aber dann so eine Bühne zu nutzen und auf so ein Thema aufmerksam zu machen, auf was wir jetzt heute machen, das finde ich, finde das echt respektabel, Hut ab. Also.
Danke.
Können wir ja in deine Karriere vielleicht mal schauen. Du hast ja, bevor du jetzt bei Fritz warst, auch für andere Unternehmen gearbeitet, logischerweise, unter anderem auch für Holsten. Da wird ja auch der Holsten-Pokal, also der Amateurfußball in Hamburg, gesponsert. Gibt es da Initiativen? Also ich weiß, es gibt dieses Drink Responsibly, wo in der Regel ja auch die Brauereien dann immer hinterstehen. Macht man sich über sowas auch Gedanken als Firma oder taucht das da gar nicht auf?
Du, wenn ich ganz ehrlich antworte, wahrscheinlich viel zu wenig, definitiv. Wie gesagt, gerade wenn ich sowas jetzt einfach auch höre, muss man einfach zusagen. Und klar, du kommst natürlich mit diesen Thematiken, gerade wenn du irgendwo in einer Brauerei gearbeitet hast, kommst du mit solchen Thematiken natürlich irgendwie in Verbindung. Wie geht man damit um? Was ist das, in welchem Alter fangen Menschen an zu trinken und. Und dann kommt natürlich dieses Drink Responsibly und so weiter. Was aber dann nicht nur ein Feigenblatt sein darf natürlich, dass man es auch im Ernst nimmt. Ich glaube, dass die Brauereien das durchaus irgendwann den Knall gehört haben und das anfangen ernst zu nehmen. Und wie gesagt, ich bin immer ein Fan davon, wer ein Bier trinken will, soll gerne ein Bier trinken, ist auch okay. Wer einen Cola trinken will, soll Wasser trinken. Aber es gibt halt eben Menschen, wie gesagt, ihr habt es, glaube ich, auf den Punkt gebracht. Ich meine, das ist eine Krankheit, die auch nicht weggeht. Und dann natürlich Triggerpunkte irgendwie runterzufahren und in gewissen Umfeldern und damit halt zu arbeiten. Und ich glaube, wenn du dann bei einem Verein bist wie im FC St. Pauli, weil vielleicht kommen wir da noch drauf, Fußball-Sponsoring und so weiter. Es ist eine Wertepartnerschaft. Eigentlich machen wir gar kein Sportsponsoring bei Fritz Kohler. Aber es ist ja kein normaler Fußballverein, das ist aber nur ein Fakt. Und dann ist es, glaube ich, auch vielleicht für Alkoholpartner oder so, wenn sie sich natürlich auf so einen Verein einlassen, natürlich auch irgendwie, das musst du halt anders machen, als du vielleicht anderswo machen würdest. Aber vielleicht kann man dann hier halt einfach Blaupausen nutzen und das vielleicht mal grundsätzlich über diese Thematik nachdenken. Wie gesagt, und ich will jetzt keiner Brauerei verbieten, irgendwie Alkohol zu verkaufen. Wie gesagt, ich habe da selber gearbeitet, aber ich glaube, das kommt hier und da sicherlich dann doch wahrscheinlich zu kurz.
Ich will niemandem verbieten, Alkohol zu trinken, ist ja so ein Punkt, den ihr auch gerne mal erwähnt, weil ihr wollt ja niemandem das Bier trinken verbieten. Trotzdem wird es wahrscheinlich genau diesen Satz häufiger mal geben, jetzt gerade auch im Zuge der Kampagne, die du vorhin angesprochen hast, Marion, mit dem, was hier vor dem vorletzten Heimspiel verteilt wurde. Kommt sowas noch bei euch an, so nach dem Motto, ihr wollt uns das verbieten? Oder ist die Fanszene da inzwischen so weit, dass sie das begriffen hat, dass das nicht euer Anliegen ist?
Ich denke mal, in der FC St. Pauli-Fanszene ist mittlerweile begriffen worden, dass wir nie gefordert haben, dass Alkohol aus dem Stadion verbannt wird, dass wir das auch nicht vorhaben, sowas zu fordern, sondern man nimmt uns wirklich ab, dass wir immer nur eine kritische Selbstreflexion, was den eigenen Konsum anbelangt, einfordern. Das war mal anders, als wir 2019 angefangen haben, uns mit Jack Daniels zu reiben und das erste Mal so alkoholfreie Getränkestände gefordert haben. Da kamen die Vorwürfe in Anführungszeichen doch massiv durch. Da ging das schon darum, uns als Spaßbremsen zu bezeichnen. Ich erinnere mich an einen Beitrag im St. Pauli Fanforum, wo stand, jetzt wollen sie noch Sex and Drugs and Rock'n'Roll verderben, das ist nicht mehr mein St. Pauli. Aber das ist auch mittlerweile 6 Jahre her und ich denke, dass wir mit unserem Auftreten, mit unseren Argumentationen mittlerweile so weit durchgedrungen sind, dass diese Vorwürfe nur noch äußerst selten überhaupt an uns herangetreten werden.
Marion.
Ja, ich glaube, wir haben einfach auch mittlerweile eine ganz andere Akzeptanz in der Fanszene. Und wir haben, so traurig das im Grunde auch ist, aber machen die schöne Erfahrung, dass sich eben auch Fans an uns wenden. Wir hatten jetzt vor ein paar Wochen, hatte Michael einen Anruf eines jungen Fans, der gesagt hat, also wir sind hier so eine Gruppe Kumpels und wir haben einen dabei, der eskaliert. Und zwar echt so, dass wir da uns Sorgen machen, was können wir denn tun? Und das ist für uns natürlich toll. Wir werden also irgendwie in unserer Expertise ernst genommen und die Leute fragen um Rat. Solche Anrufe gab es dann auch noch weitere und wir wissen mittlerweile, dass es ist, gerade wenn wir uns mit dem Awareness-Team auch mal austauschen, Alkohol ist echt ein Problem. Ne? So. War es schon immer und ist es jetzt, aber ich glaube, das Thema wird jetzt immer öffentlicher. Und wir kriegen dann am Rande mit, was so passiert bei Auswärtsfahrten. Und wir wissen mittlerweile, dass es eben auch in der Fanszene viele gibt, die das nicht mehr witzig finden.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Dann gucken wir doch mal genau auf das, was dann im weiteren Verlauf nach 2019 sich entwickelte. Es gab den Antrag von euch, auf einer Mitgliederversammlung einen alkoholfreien Getränkestand zu machen. War das 2019 war das? Okay. Wie lange hat es dann gedauert, bis das Trockendock schließlich eröffnet wurde? Und vielleicht das einmal als Info. Also das Trockendock ist der erste Getränkestand, den es im Stadion jetzt gab, alkoholfrei, befindet sich auf der Gegengrade im Unterlauf Richtung Süd.
Genau. Du hast das richtig dargestellt. Der Antrag von uns auf damals 4 alkoholfreie Getränkestände im Stadion ist 2019 von uns auf der Jahreshauptversammlung gestellt worden. Anlass der ganzen Geschichte war, dass mit dem Beginn der Saison 2019-2020 Jack Daniels erneut Sponsor des FC St. Pauli geworden ist und Oke Göttlich von sich gegeben hat, Jack Daniels und den FC St. Pauli verbinden gemeinsame Werte. Das war für uns so eine Art Initialzündung, einfach mal zu gucken, um was für gemeinsame oder vermeintlich gemeinsame Werte es dabei gehen könnte. Auf der Jahreshauptversammlung 2019 haben wir diese Anträge gestellt. Das war erstmal ein Antrag zur Einführung von 4 alkoholfreien Getränkeständen im Stadion und dem Verbot der Rucksackverkäufer und einem grundsätzlich langfristigen Ausstieg aus jeglicher Form von Alkoholwerbung beim FC St. Pauli. Wir sind damals ziemlich kläglich gescheitert. Als einziges positives Ergebnis konnten wir aus der Mitgliederversammlung mitnehmen, dass der Antrag auf Einführung von alkoholfreien Getränkeständen zu einem Prüfantrag umformuliert wurde. wie ihr alle wisst, 2020 kam dann Corona, was dazu geführt hat, dass der Verein relativ lange gebraucht hat, diesen Prüfantrag zu bearbeiten. Im Mai 2020 ist er dann negativ beschieden worden. Und das war für uns Grund, nicht aufzugeben, sondern an dieser Thematik uns festzubeißen. Durch viele Initiativen, durch Spendenaktionen, durch die Gewinnung vieler Menschen aus dem St. Pauli-Umfeld, die uns unterstützt haben, ist es dann letztendlich gelungen, den Betrag für einen alkoholfreien Getränkestand zusammenzubekommen. Bert von Gilden hat damals ausgerechnet, dass ein Getränkestand dem Verein pro Saison 2.500 Euro Defizit bescheren würde. Diese 2.500 Euro haben wir zusammenbekommen und haben dem Verein dann angeboten, dass wir ihnen das Geld schenken, was der Verein dann abgelehnt hat.
Da kurz zwischengrätschen, 2.500 Euro, also vierstellig, 2.500.
Genau.
Ich will jetzt nicht ins falsche Sprücheregal greifen, aber das sind doch Peanuts. Also das als Argument von Vereinsseite erstmal finde ich zugegeben reichlich dünn.
Naja gut, also die haben ja die vier Stände zusammengerechnet, also ging es um 10.000 Euro. Wir haben das dann ja nur runtergebrochen. Und dann kam natürlich für den Verein argumentativ so ein bisschen zur Hilfe, dass es eben Corona war und der Verein sowieso jeden Cent umdrehen musste. Und insofern war dieses Geldargument dann geboren. Aber wir konnten halt dagegen halten. Letztendlich haben wir im April 2022 dann das Trockendock in der Gegend gerade eröffnen können. Das war ja so ein Deal zwischen uns und dem Caterer, dem damaligen Caterer des FC St. Pauli im Stadion. Letztendlich hat der FC St. Pauli uns einen leerstehenden Kiosk zur Verfügung gestellt, den wir renoviert haben. Und der Caterer hat sich halt auf so einen Deal eingelassen. Sollte das Defizit herlaufen, würden wir halt das Defizit tragen. Dazu ist es nie gekommen, weil auch das Trockendock nicht defizitär läuft.
Das heißt aber, der Kiosk wird dann von euch betrieben oder läuft das über den Caterer und man kriegt dann nur in Anführungsstrichen keine alkoholischen Getränke?
Das Trockendock wird nicht von uns betrieben. Das haben wir aber auch immer gesagt, dass wir es in der Verantwortung des Vereins sehen, alkoholfreie Getränkestände zu betreiben, beziehungsweise wenn das dann an Caterer vergeben wird, in den entsprechenden Verträgen auch manifestiert wird.
Gut, dann haben wir jetzt das Trockendock. Und wenn wir jetzt schon über Geld reden, können wir vielleicht auch über Marketing gut reden. Wir kommen dann gleich noch drauf, wie wir dann vom Trockendock weitergehen zum zumindest zweiten Getränkestand, nämlich der Kiezklappe. Marketing und Fußball stelle ich mir super spannend vor. Du hast jetzt gerade schon gesagt, Klaus, es ist ja eher eine Wertegemeinschaft als ein klassisches Sportsponsoring, was Fritz bei St. Pauli macht. Wie, und das ist vielleicht nochmal der Schritt zurück, rechne ich denn als Firma so ein Business Case? Steige ich bei einem Profiverein ein? Und wenn ja, lohnt sich das für mich?
Also ich kann jetzt zumindest mal sagen, wie es andere Unternehmen wahrscheinlich machen würden. Habe ja bei dem einen oder anderen Unternehmen vorher auch gearbeitet. Das ist natürlich schon, ich meine, irgendein Verein ruft halt irgendeine Summe auf, für die man dann Sponsor werden kann. Und am Ende des Tages rechnest du natürlich als Unternehmen dagegen, was bekomme ich denn dafür, was an Werten, sei es Sitzplatzkarten, sei es Sichtbarkeiten im Stadion, weil dich dann x Menschen sehen etc. pp. Also sehr vereinfacht natürlich. Das sind die Dinge, die du natürlich per se in einem Sponsoring anschaust, weil, ich sag mal, wahrscheinlich bei den meisten Marken ist so, ich möchte halt zum einen gesehen werden, ich möchte schön Marketing-Deutsch Awareness haben, also Aufmerksamkeit. Ich glaube, wenn du dann den Schritt weiter gehst, dann guckst du vielleicht auch an, mit wem gehst du denn vielleicht zusammen, vielleicht mit welchem Verein, passt der, komme ich vielleicht aus derselben Stadt, dass dann, keine Ahnung, beim FC dann tendenziell vielleicht eher, wenn wir übers Bier sprechen vielleicht, dann eher ein Kölsch da ist, als vielleicht ein Altbier aus Düsseldorf. Ergibt dann durchaus Sinn, würde ich sagen. Also passen da die Dinge zusammen und ich glaube, Schritt dann danach würdest du wahrscheinlich schauen, wofür steht eigentlich dieser Verein und steht da eigentlich noch mehr dahinter und wofür stehen wir eigentlich und passt das irgendwie übereinander? Es gibt natürlich wahnsinnig viele Sponsorings, da denkt man einfach nur, ich kriege halt diese Aufmerksamkeit, ich kriege diese Reichweiten, dass Menschen mich sehen, das reicht dann. Aber wie gesagt, jetzt komme ich zu Fritz Kohler, das ist sicherlich nicht unser Anliegen, zu sagen, jetzt sehen uns einfach hier jedes Wochenende irgendwie 30.000 Menschen. Ich hoffe mal, dass die meisten im Stadion Fritz Kohler aus Hamburg kennen. Dafür sind wir lang genug, glaube ich, hier. Die paar Menschen, die dann da hinten dann sitzen, die kriegen das dann auch noch mit. Das ist gut. Aber ich glaube, das Gute einfach, glaube ich, bei uns, wenn ich mir anschaue, wofür wir stehen und auch stehen wollen, mal mehr, mal weniger und kriegen das auch mal mehr, mal besser hin. Das glaube ich, gehört auch, glaube ich, auch mal dazu. Und der Verein ist ja genauso, der kriegt es auch mal besser und mal schlechter hin. Aber bei ganz, ganz vielen Dingen passen da, glaube ich, einfach Werte gut zusammen. Und deswegen meinte ich vorhin auch, der FC St. Pauli ist ja für mich gefühlt, also zumindest so wie ich ihn kennengelernt habe, insbesondere in der Zeit, in der ich jetzt in Hamburg lebe, ist da mehr als ein Fußballverein. Das ist ja in Köln mal sein Gefühl. Würde ich sagen. Ne? Der FC St. Pauli ist sicherlich auch ein Gefühl, ist ja der magische FC St. Pauli. Und da passiert einfach so viel mehr drumherum. Ich meine, das, was ihr macht, und ihr habt es ja gerade beschrieben, das gibt es bei vielen anderen Vereinen gar nicht, dass sowas beim FC St. Pauli gibt und schon seit 30 Jahren, wundert mich irgendwie nicht, weil ich glaube, das macht den Verein halt auch aus. Und ich glaube, die Fangemeinschaft vom FC St. Pauli macht das, glaube ich, auch aus. Auch manchmal vielleicht in den Extremen, bin ich auch ganz ehrlich. Dogmatiker gibt es auch immer überall. Aber ich glaube, in der großen, breiten Masse ist das schon, sind ganz, ganz viele Menschen hier beim Verein wegen der Werte. Ich meine, das hat sich auch irgendwann entwickelt, wenn man sich ein bisschen mit dem Verein auseinandergesetzt hat. Das war ja irgendwie ganz früh auch mal ganz anders. Aber das ist ja auch total spannend zu sehen. Und da haben sich halt hier irgendwie viele richtige Menschen gefunden irgendwie und versuchen das jetzt zu leben. Klar, und ich glaube, der Verein ist so ein bisschen so in der Zwickmühle. Wie kriegst du das professionell hin, dass du irgendwie doch Erstliga-Fußball spielen kannst, die ganzen Sponsorings und. Welche Leute holst du ran? Möchte ich auch nicht immer mittauschen, muss ich sagen. Ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach. Und auch nicht mit der Fanbase, die der FC St. Pauli hat. Deswegen, da halte ich mich auch raus. Aber für uns, und jetzt, ich bin auch erst seit 8 Monaten bei Fritz, aber wie gesagt, wie ich die Marke auch vorher wahrgenommen habe, sonst wäre ich gar nicht hingegangen, für was für Werte, Toleranz, offene, liberale Gesellschaft und solche Themen, versuchen uns für soziale Geschichten einzusetzen. Also viel mehr als, wir wollen einfach nur eine Cola verkaufen. Und ich glaube, das passt sehr, sehr gut mit den vielen Dingen, für die der FC St. Pauli steht. Und deswegen, ich glaube, dann auch als Hamburger Unternehmen und Mirko, einer der beiden Gründer, ist auch ein Hamburger Jung. Ich glaube, jetzt nicht der größte Fußballfan, aber trotzdem ist das ist aus Hamburg. Die Marke ist quasi auf St. Pauli in der Schanze entstanden. Damals muss man dazu sagen, da haben die ihre ersten Kisten per Hand ausgeliefert mit ihrem Bulli und ihrem Golf. Ich glaube, das verbindet dann schon auf eine gewisse Art und Weise. Und deswegen sind wir seit acht Jahren jetzt Partner beim FC St. Pauli und haben das auch gerade verlängert, ganz bewusst, und wollten das auch. Und dann ist es, glaube ich, an uns und dem FC St. Pauli zusammen, wie kann man das eigentlich zum Leben erwecken? Und ich glaube, da geht auch immer noch mehr. Das hat Fritz, glaube ich, in der Vergangenheit nicht so gut gemacht, zumindest aus meiner Beobachtung. Ich glaube, da kann man auch noch mehr machen. Und ich glaube, gerade mit den Fans zusammen Dinge zu machen, das ist dann nicht immer 1:1 Verein vielleicht, aber alle sind ja für diesen Verein und vielleicht kann man da einfach auch in Zukunft einfach noch mehr machen und auch vielleicht unterstützen, auch mit unseren Reichweiten, die wir vielleicht haben, das ist ja auch ganz gut, ich meine, über soziale Plattformen und, auf Themen aufmerksam machen und halt eben diese Werte weiter ins Land tragen. Und ich glaube, das ist das, was es da auch ausmacht, und deswegen ist das für uns kein Standard-Sponsoring, wie es vielleicht bei anderen Firmen der Fall ist.
Du hast, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du gesagt, ihr macht gar kein Sportsponsoring bei anderen, zumindest größeren Vereinen?
Nicht größeres. Also wie gesagt, ich weiß, dass wir ein bisschen was noch bei Altona 93, also hier in Hamburg vor Ort gemacht haben. Wir haben mal so kleine Geschichten mit Surfen und mit Radfritzen, aber das war jetzt kein, dass wir jetzt irgendwie einen Radrennstall bei der Tour de France gesponsert hätten. Nur das sind halt eher immer so Community-Dinger, die wir gemacht haben, weil das ist die Marke viel, viel mehr. Das sind nicht so einzeln, und auch fühlst du auch niemals einen einzelnen Sportler, wenn wir nicht mehr, weil wir sind nicht einzeln, wir sind immer zusammen. Der ganze Laden ist immer zusammen. Also ich habe das, wie gesagt, ich bin erst seit 8 Monaten da, und das ist das, was ich da ganz schnell gespürt habe. Dieses Zusammen können wir Dinge bewegen und zusammen machen. Und das macht Fritz aus. Und ich glaube, das macht den Verein hier auch aus. Und ich glaube, diese ganze Fanbase hier. Und ich meine, ich merke das ja selber, wenn ich manchmal, ich darf ja manchmal zum Glück hier oben stehen und dann hier über den Ultras auch stehen und die Gegend gerade sehen. Das ist schon, auch als, wie gesagt, ich bin zwar Köln-Fan, aber ich bin immer sehr, sehr beeindruckt, was hier im Stadion geht. Also.
Die Brücke zum Millern-Ton ist ja, dass ihr auch bei uns inzwischen Sponsor seid und wir dürfen immer eine Woche, bevor sie dann hier die Banden beim Heimspiel haben, immer schon den entsprechenden Werbespruch von euch als Banner bei uns dann haben. Gibt es da einen Wettbewerb, wer den lustigsten Spruch pro Heimspiel dann liefert oder wie kriegt ihr die Sprüche zu den jeweiligen Spielen?
Ja, also wir versuchen natürlich schon immer irgendwie einen Link hinzubekommen, vor allem meistens zum Gegner, der dann auf dem Platz steht. Und ganz, ganz häufig entstehen die Dinge wirklich bei uns im Team oder in den Teams, muss man dazu sagen. Also das ist jetzt ein Wettbewerb, wer haut jetzt den witzigsten raus, aber es ist halt schon, dass das, wie ich Dinge dann rüberkommen. Wir haben auch eine Handvoll echt kreative Menschen bei uns. Und meistens klappt es eigentlich gut, dass da was, zumindest was Witziges dabei ist.
Und kannst du sagen, sind da mehr St. Paulianer oder mehr HSVer bei euch im Unternehmen?
Oh, ich glaube, es gibt HSV-Fans, darf man das sagen? Bei Fritz gibt es, ja gut. Wir wohnen in Hamburg, come on, ist okay. Leben und leben lassen. Aber ich glaube, die sind definitiv in der Minderheit.
Okay. Ich habe auf jeden Fall gehört, dass es sehr schwierig ist, hier Karten für das Separé zu bekommen. Das ist schon intern ein großes Hauen und Stechen, wurde mir gesagt.
Ja, das ist auf jeden Fall, also ich meine, erstens, wie gesagt, ich finde die Lage dieses Separés, also auf der Süd, mehr geht nicht, finde ich. Also das ist schon echt stark, weil du, wie gesagt, das direkt mitbekommst. Du hörst da hinten gar nicht, das ist das Schöne. Du hörst nur die Gegengerade noch. Ja, das ist natürlich sehr, sehr beliebt. Also natürlich tendenziell immer für einen Vertrieb, weil wir natürlich viele wir sind eine stark gastronomische Marke, dass wir viele Gastronomen natürlich irgendwie ermöglichen, die und zwar vielleicht auch St. Pauli-Fans sind oder halt irgendwie Fans von der gegnerischen Mannschaft, dass wir sie natürlich dann auch mal hier hinholen. Das ist natürlich dann schon wert für uns auch, das muss man natürlich auch sagen.
Dann kommen wir zur Kiezklappe. Jetzt ist es ja ein weiter Weg vom Trockendock zur Kiezklappe. Rein räumlich ist schon mal eine Kurve noch dazwischen. Rein zeitlich hat es ein bisschen gedauert. Wieso und wie habt ihr das dann zum Ende hinbekommen, dass es die jetzt gibt? Ich guck mal Michael an.
Ja, es hat ein bisschen gedauert. Hintergrund war, wie gesagt, 22 hat das Trockendock eröffnet. Ende 22 gab es die ersten Gerüchte, dass gegebenenfalls ein neuer Caterer einen Vertrag hier im Millerntor-Stadion bekommt. Und wir waren uns nicht sicher, ob mit diesem neuen Vertrag das Trockendock auch weiterhin Bestand haben würde. Wir haben immer mal wieder Gespräche mit Vereinsverantwortlichen geführt, aber haben insbesondere bei Menschen wie Bernd von Gildern immer Widerstand gespürt. Und dieses Argument der Nichtwirtschaftlichkeit wurde uns immer wieder um die Ohren gehauen. Letztendlich haben wir uns vor der Jahreshauptversammlung 2022 dann doch genötigt gesehen, nochmal einen weiteren Antrag zu stellen, der zum einen eine Bestandsgarantie für das Trockendock bei weiteren Verhandlungen um mögliche neue Caterer beinhalten sollte. Und wir haben in diesem Antrag gefordert, dass zumindest ein weiterer alkoholfreier Getränkestand eröffnet wird. Wir hatten uns dafür die Haupttribüne ausgesucht, weil der dort freie Merchandise-Stand in der Nähe des Kinder- und Jugendblocks ist. Und da haben wir einen guten Anknüpfungspunkt gesehen für einen zweiten Stand. Wir hatten mit einer durchaus kontroversen Diskussion auf der Jahreshauptversammlung gerechnet, dass dann unser Antrag im Prinzip einstimmig bei 7 Enthaltungen angenommen wurde, hat uns selber doch sehr überrascht, natürlich aber auch wahnsinnig gefreut, weil das im Gegensatz zu der Jahreshauptversammlung 2019 schon auch den Stimmungsumschwung ein bisschen deutlich gemacht hat. Ja, und dann ging es um die Umsetzung dieses Beschlusses. Und das hat dann letztendlich von 2022 bis 2025 gedauert. Zwischenzeitlich haben wir den ein oder anderen Pop-up alkoholfreien Getränkestand in dem frei gebliebenen Kiosk eröffnet, um auch die HaupttribünenbesucherInnen schon mal darauf vorzubereiten, dass da was im Entstehen ist.
Kannst du sagen, was in den 3 Jahren an Hürden oder Problemen aufgetreten ist, dass das ist? Es fühlt sich für mich wie ein sehr langer Zeitraum an für, naja, im Prinzip das Loch in der Wand ist schon da, man muss doch nur in Tüdelchen da die Gerätschaften reinstellen und dann kann man eigentlich anfangen, da Cola und Fanta zu verkaufen und Kaffee. Also es scheint ja Hürden zu geben. Kannst du die schildern?
Wir sind natürlich in bestimmte Abstimmungsprozesse beim FC St. Pauli nicht involviert. Und auch die Kommunikation des Vereins mit uns war nicht immer 1:1 offen. Wir hatten ab und zu das Gefühl, dass die Jahreshauptversammlung was beschlossen hatte und der Verein sich jetzt in der blöden Rolle sah, das umsetzen zu müssen. Aber wir haben halt immer wieder nachgehakt und haben dann unterschiedliche Planungsstände Stück für Stück in Erfahrung bringen können, bis hin zu dem Modell, das dann letztendlich gefunden wurde, dass es eben nicht ein reiner Getränkestand wird, sondern dass der Verein bemüht war, mehrere Partner für die Umsetzung zu finden. Und auch das Konzept, für das die Kids Club besteht, gewinnen konnte.
Dann erzähl doch mal, wofür die Kids Club besteht als Konzept. Was ist denn daran vielleicht auch anders als beim Trockendock?
Naja, in allererster Linie der Name. Wir haben damals ein Trockendock 2 gefordert, dass dies bei den Verantwortlichen des Vereins immer wieder auf Widerstand. So richtig erklärt worden ist uns nie, warum der jetzige alkoholfreie Getränkestand nicht Trockendock 2 heißen darf. Aber letztendlich ist es ja so, dass wir ihn nicht bezahlen, sondern dass wir nur immer wieder darauf dringen konnten, dass er entsteht. Und die Begründung, die uns dann für den Namen geliefert wurde, ist ja auch schlüssig. Der Name Kidsklappe ist ja in Anlehnung geschaffen worden an Einrichtungen, die es im Hamburger Hafen schon seit Jahrzehnten, sprich bis ins vorletzte Jahrhundert gibt, die sogenannten Kaffeeklappen, Verkaufsstände für preiswertes Essen und Getränke, in denen eben auf keinen Fall auch Alkohol verkauft wurde. Und insofern ist die Namensgebung schon irgendwie schlüssig. Aber wie gesagt, unser Wunsch lautete damals anders.
Und was ist dann da mehr als beim Trockendock? Also du hast ja gesagt, da wurden jetzt verschiedene Partner noch dazugeholt.
Genau. Die Kids Club ist kein reiner Getränkeverkaufsstand, sondern es gibt dort auch Lebensmittel. Neben den Produkten von Fritz wird dort exquisiter Kaffee verkauft. Der Partner heißt Elbgold und darüber hinaus gibt es Franzbrötchen, Croissants und Ähnliches, sodass halt ein kulinarisch etwas hochwertigeres Sortiment dort vertrieben wird.
Ist es für Fritz relevant, ob auch Alkohol im gleichen Shop verkauft wird? Merkt ihr, also kriegt ihr überhaupt Verkaufszahlen oder läuft das alles über, in dem Fall dann ja Stereolicious als Caterer?
Also wir sehen natürlich schon, weil wir natürlich auch Interesse haben, wird sowas auch angenommen und jetzt könnte ich natürlich ganz uneigennützig sagen, als Softgetränkehersteller freue ich mich natürlich darüber umso mehr, wenn nur unsere Getränke verkauft werden. Muss ich jetzt auch nicht lügen. Wenn keine anderen Getränke verkauft werden, dann wird halt mehr von der einen Sache gekauft. Aber ich glaube, was du auch angesprochen hast, ich glaube, die Lage der Kiezklappe, da wo sie ist auch und so, ergibt ja auch einfach mehr als Sinn, in der Nähe auch vom Kinderblock und. Einfach ein Angebot zu schaffen, das einfach auch mehr ist, auch, wie gesagt, ich finde das auch sehr exquisit, stimmt, sehr guter Kaffee. Guter Kaffee, auch das Gebäck, was da angeboten ist, also es ist schon, ich finde es schon als Idee erstmal gut und gut, dass es sie gibt. Klar, de facto gehen dann natürlich mehr Softgetränke als an anderen Ständen dann.
Marion.
Ja, du hast eben nach dem Konzept gefragt. Also die Kiezklappe ist ja noch nicht fertig. Es wird zwar schon verkauft, also die Getränke und das Gebäck, aber das Konzept beinhaltet zudem ja auch, dass es gegenüber vom Verkaufstresen, da wo man sich hinsetzen kann, eine sogenannte Suchtpräventionswand entsteht. Die ist noch nicht da, aber wir nehmen mal an, dass sie wirklich zeitnah jetzt installiert und gestaltet wird. Und da ist dann mit unserer Abstimmung, also oder mit uns abgestimmt, dass auf dieser Tafel eben, ich sag mal, Angebote oder Adressen oder Namen veröffentlicht werden, wo man in Hamburg Hilfe bekommt, wenn man ein Problem hat mit einer Sucht oder einer Abhängigkeit. So. Und wir sind auch ja mit so einer kleinen Tafel direkt, wenn man davor steht, links ist die angebracht, da durften wir uns auch vorstellen. Das heißt, wir haben da nicht nur den reinen Verkauf von Gebäck und Getränken, alkoholfrei, sondern eben auch wieder die Botschaft dazu. So, und da sind wir wieder bei Bewusstseinsschaffung, Sensibilisierung und so. Und das ist das Besondere. Ich glaube, wenn da jetzt nur alkoholfreie Getränke und Kaffee und du kriegst ein Franzbrötchen, dann wäre das super und lecker, aber das Besondere, was dann eben auch die Zusammenarbeit mit uns als alkohol- und drogenfreiem Fanclub ausmacht, die findet da zusätzlich statt und wird da sichtbar gemacht. Hoffentlich bald.
Sebastian.
Wisst ihr, ob es Bestrebungen von Geschäftsstellenseite gibt, dass, ich nenne es ja jetzt mal erweiterte Konzept der Kiezklappe, mittelfristig auch im Trockendock dann anzubringen? Also die Nummer mit den Franzbrötchen und so wäre ja was man sich auch in der Gegend gerade vorstellen könnte.
Wäre super.
Ja. Aber ihr wisst von nichts.
Nein.
Okay.
Jetzt kenne ich ja den Trockendock ganz gut, weil da sitze ich ja auch oder bin auf der Tribüne zumindest unterwegs. Da weiß ich ja, dass ihr immer vorher auch diesen Stehtisch habt, wo man da noch sich über euch informieren kann. Das wird dann ja mit der Tafel oder wie auch immer das gelöst wird, wahrscheinlich ähnlich sein. Seid ihr denn Stand jetzt bei der Kiezklappe auch? Und wenn ja, wie kriegt ihr das mit den Karten hin?
Wir hatten das überlegt, ob wir regelmäßig in unmittelbarer Nähe der Kiezklappe einen Infostand von uns installieren. Das gestaltet sich schwierig, weil die wenigsten von uns Zugangskarten für die Haupttribüne haben. Von daher werden wir sicherlich immer mal wieder einen kleinen Infostand da machen, um auf unsere Problematiken hinzuweisen, aber das wird keine Dauereinrichtung sein. Diese Suchtpräventionswand, von der Marion eben sprach, wird eine gute Möglichkeit sein für Leute, sich zu informieren. Wir wünschen uns halt auch eine Gestaltung, die eben eine einfache Verkenntnisnahme von Informationen ermöglicht, zum Beispiel über QR-Codes und Ähnliches.
Sehr gut. Dann ist ja der nächste Schritt logischerweise, dass es ähnliche Stände auch in der Süd und in der Nord geben wird. Klaus hat schon gesagt, für dich als Vertreter eines Softdrink-Herstellers wäre es natürlich sinnvoll. Inwieweit seid ihr denn auch in Gesprächen mit Stereolicious, also dem Caterer, ganz generell, wie laufen die beiden Stände? Also kriegt ihr das so, du hast schon gesagt, ihr kriegt so ein bisschen mit, aber ist das detailliert? Und wenn ja, habt ihr da auch Einfluss, dass es so einen Stand dann in anderen Kurven geben könnte demnächst?
Du, am Ende, wie gesagt, das ist ja dann zwischen dem Verein und auch dem Caterer. Da hängen wir natürlich nicht so dazwischen. Also es ist so simpel ist es dann doch nicht. Also von daher haben wir, glaube ich, weniger Einfluss. Deswegen ist es gut, wenn von eurer Seite aus dann natürlich dann dementsprechend, also für die Sache dann dementsprechend natürlich Anträge sind. Und so wie ich es natürlich immer verstehe, der Verein ist natürlich daran interessiert, dass, oder auch der Caterer im Zweifel, dass die Dinge dann laufen. Aber das, was ich mitbekomme, ist natürlich, die Sachen funktionieren. Das ist ja, ich glaube, das ist immer ein Riesenargument schon mal. Die Sachen funktionieren erstmal, wenn man das jetzt rein wirtschaftlich betrachtet. Das ist ein mega Argument dafür, finde ich schon mal. Und wenn es dann auch noch zusätzlich der Sache hilft, ich meine, dann ist dieses tolle Win-Win, wie man immer so schön auch da wieder Marketing-Sprech sagt. Aber dann ist der Sache ja geholfen. Und wie gesagt, jetzt gibt es sie noch nicht so lange, aber was ich sehe und auch mitbekomme und auch höre, auch wir aus dem Verein und aus dem Team, das damit für zuständig ist, dass das Ding sehr, sehr gut angenommen wird. Erstmal jetzt, von wem auch immer, aber dass das erstmal angenommen wird. Und wenn es angenommen wird, dann ist es ja umso wichtiger, dass natürlich auch, dass ihr aufmerksam machen könnt auf die Thematiken. Und ja gut, wie gesagt, ich will dem Verein nichts vorschreiben, aber dann gäbe es da irgendwo einen Automatismus oder logische Schlussfolgerungen. Aber wie gesagt, da müssen sich im Zweifel auch andere drüber unterhalten. Aber wenn es funktioniert, was spricht dagegen, sage ich immer.
Dann müssen wir mal Cyrillicious einladen. Sebastian.
Weil wir es gerade von Marketing haben. Jetzt habt ihr sehr viel Energie da reingesteckt und den Antrag 2019 und den Antrag 2022 und drumherum ja sicherlich auch sehr viel Arbeit, ich sag mal, in und mit Gremien vielleicht oder in dem Versuch, da vereinsintern Dinge zu bewegen. Und dann lese ich die Pressemitteilung des Vereins zur Eröffnung der Kiezklappe und es liest sich alle, wir haben da was ganz Tolles gemacht und jetzt will ich dem Verein oder der Geschäftsstelle auch gar nicht wegnehmen. Aber wie fühlt sich das für euch an, wenn ihr da das Gefühl habt, so nehme ich euch wahr, dass es sehr viel Energie kostet, da in Anführungsstrichen gegen Windmühlenflügel zu laufen und wenn es dann erstmal soweit ist, plötzlich so ein Yes, was hatten wir nicht für eine tolle Idee mit diesem Fanclub da?
Das kennen wir aus dem sonstigen Leben auch. Wenn die Ideen funktionieren, waren es die anderen. Wenn sie nicht funktionieren, waren wir es. Nein, was die Eröffnung der Kiezklappe angeht, das war ein bisschen mysteriös, muss ich sagen. Es wurde ja im Vorfeld bei dem Pre-Opening so ein Video gedreht. Das war okay, das war gut, weil die historische Einordnung für diesen, Entschuldigung, jetzt muss ich einmal persönlich werden, blöden Namen Kiezklappe, mir gefällt der gar nicht, da nochmal berichtet wurde drüber. Die Pressemitteilung, da konnten wir ein bisschen was beisteuern textlich, aber sie wurde irgendwie nie offiziell eröffnet. Das sollte wohl noch irgendwie passieren und das haben wir aber auch nur durch Zufall erfahren und wir haben dann auch nicht mitgekriegt, ob sie offiziell eröffnet worden ist. War dann auch okay so, also da waren wir jetzt nicht so negativ überrascht, was die ganze Eröffnungsgeschichte anging. Und letztlich muss man sagen, wir sind dann auch nicht so eitel, dann zu sagen, wer hat es jetzt erfunden? Wir sind froh um der Sache willen und dass es da ist und dass es hoffentlich funktioniert und angenommen wird und unsere Botschaft da irgendwie an der Tafel steht und würden uns freuen, wenn die Sondierung für weitere alkoholfreie Getränkeverkäufe jetzt losgeht. Das fänden wir besser.
Das ist ja die logische Anschlussfrage. Wie ist denn da der Stand? Seid ihr da in Gesprächen? Wer spricht da mit wem? Wer muss da mit wem sprechen? Wie geht das denn dann weiter? Also ich könnte mir ja vorstellen, dass es auch Fans auf der Nord oder auf der Süd gibt, die sagen, immer in diese ewig lange Schlange und da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich würde gerne schnell an Wasser, Softdrinks, wie auch immer kommen.
Die Fans gibt es.
Und wer müsste da jetzt mit wem sprechen? Der Verein mit dem Caterer. Wahrscheinlich. Um so ein Loch in der Wand, wie Sebastian das gesagt hat, was schon da ist, dann zu nutzen, aber halt nicht mehr für die bisherigen Getränkestände, sondern dann für einen eigenen. Michael.
Naja, letztendlich bei allen Gesprächen, die wir mit dem Verein geführt haben, gibt es ein Thema, das immer im Vordergrund steht und das ist das Thema Geld. Und das wird sich auch in der kommenden Saison nicht ändern. Das heißt, wer auch immer auf Vereinsebene vielleicht das Projekt Trockendock 2 und 3, sprich Nord und Süd, vorantreibt, wird Menschen begegnen, die als allererstes danach fragen, was kostet uns das? Das Thema Geld war ja auf der letzten Jahreshauptversammlung oft ein Riesenthema und das wird es auch in Zukunft noch sein. Von daher werden wir uns das einen Augenblick angucken, ob es Bestrebungen gibt. Ich habe in internen Gesprächen mit Mitarbeitern des Vereins gehört, es gibt erste Überlegungen für einen alkoholfreien Getränkestand auf der Süd. Wie weit das vorangetrieben wird, wissen wir nicht. Aber wir werden auch bei der Frage im Zweifel den Finger wieder in die Wunde legen und einfach mal nachhaken. Wie geht es weiter mit den Getränkeständen auf der Süd und auf der Nord? Und werden das auch immer in Zusammenhang mit dem Suchtpräventionskonzept sehen, weil, wie Marion das schon sehr gut gesagt hat, wir haben ein wunderbares Papier, aber die Art und Weise, wie es nur sehr langsam gefüllt wird, könnte uns ermutigen, dort auch nochmal wieder kritisch nachzufragen.
Das heißt aber, wir rechnen im November wahrscheinlich noch nicht mit dem nächsten Antrag für die Südkurve. Wer weiß. Ihr guckt gerade beide so, mal gucken.
Ehrlich gesagt, also November, da waren wir jetzt noch gar nicht, aber die Idee ist nicht schlecht.
Michael lächelt verschmitzt, würde jetzt in einem schriftlichen Interview stehen. Okay, gut, dann schauen wir mal, ob es da den nächsten Antrag dann A gibt und B vielleicht auch gar nicht mehr benötigt. Wäre ja auch schön. Gibt es denn, und das geht jetzt an euch drei eigentlich als Frage, vergleichbare Dinge wie Kiezklappe und Trockendock bei A anderen Vereinen, sprich Fußball, vielleicht auch anderen Sportarten, weiß ich nicht, oder vielleicht auch bei ähnlichen Events, sprich Musik oder ähnliches? Vielleicht fängt Klaus mal an, ob dir da irgendwas einfällt.
Also bei Fußballstadion wisst ihr wahrscheinlich besser Bescheid als ich, da wir auch auf Festivals unterwegs sind. Wäre mir jetzt so in der Form nicht bekannt, ich glaube nicht in der Kombination, dass es natürlich ständig alkoholfreie Stände gibt, gerade auf Festivals und so, das ist schon durchaus üblich. Die stehen meines Wissens aber nie unter diesem Stern, dass du dich dort informieren kannst, dass es genau um diese Thematik geht und so weiter. Das wäre mir neu, ich gucke euch nochmal an, ob ihr das wisst, aber mir wäre das neu und das ist aber jetzt auch gefährliches Halbwissen, muss ich dazu sagen. Aber nochmal, am Ende ist es ja eine Idee und was ich vorhin schon meinte, Plattformen und Festivals können ja genauso Plattformen sein, wo sich Leute finden können, wo man über Ideen sprechen kann. Also ich finde die Idee persönlich schlecht, also wenn wir jetzt gerade so drüber sprechen.
Und Fußballstadien?
Also Fußballstadien wissen wir tatsächlich nicht, ob es in den Stadien alkoholfreie Getränkeverkäufe gibt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Schön wäre es ja. Ansonsten, auf Festivals gibt es das. Es gibt aber nie in diesem Kontext mit Suchterkrankung. Das weiß ich auch nicht. Aber grundsätzlich gibt es ja auch so einen Trend. Ne? Es gibt eine Initiative, die ist in Hamburg auch ansässig, Nice Dry Events. Wir hatten ja auch mal mit dem Clubheim-Kollektiv, bestes Clubheim-Kollektiv ever, eine Sober-Party geplant. Die muss verschoben werden aus Gründen. Und es gibt ja so einen Trend, ne? Einfach alkoholfrei zu leben, und den finde ich, wenn er denn bleibt und nachhaltig ist, finde ich den auch super, weil das Thema soll ja nicht immer nur so runterziehen. Also alkoholfrei zu leben kann richtig Spaß machen. Alkoholfrei und nüchtern ein Fußballspiel zu erleben, macht richtig Spaß. Man hat unfassbar viel Zeit, sich das Spiel anzugucken, weil man A, nicht ständig Bier holen muss und B, nicht ständig pinkeln muss, so.
Da fallen immer die Tore.
Genau, und also Suchtprävention sollte eigentlich positiv besetzt sein und dieses alkoholfreie Leben auch. Und insofern kommt das immer mehr, auch auf Festivals, und wenn das bleibt und die Leute mal erkennen, ich muss mir nicht die Kante geben, nur um einen schönen Abend zu haben, fände ich das super.
Dafür ganz kurz, ich meine, die Tendenz, was du sagst, eigentlich gerade bei jungen Menschen, da bin ich jetzt der Marketier, der da seine Zahlen kennt, dann vielleicht ein bisschen. Du siehst ja schon, es gibt diese Sober-Trends, es gibt Sober-Partys, grundsätzlich das Thema weniger Alkohol zu konsumieren, das sieht man ganz, ganz klar. Da könnten die Brauereien jetzt ein Lied von singen. Aber das ist ja einfach eine Tendenz, weil die Menschen einfach, oder gerade die jungen Menschen, einfach viel, viel mehr darauf achten und auch es akzeptiert ist, wenn einer in der Gruppe mal sagt, so du, ich möchte heute nichts trinken. Das ist, ich glaube, wir sind alle groß geworden, wahrscheinlich so irgendwie in den 70ern, 80ern, 90ern, wo du wahrscheinlich schräg angeguckt wurdest, wenn du gesagt hast, ich trinke heute mal nichts, was ist mit dir los, war da wahrscheinlich häufig der Spruch. Und das ist ja das Schöne, dass sich Gesellschaften weiterentwickeln. Ich glaube, da sind die Kids sehr viel weiter, denen man ja heute immer ganz viele Vorwürfe macht, aber da sind die Kids sehr viel weiter als wir, dass das einfach akzeptiert ist, wenn jemand mal sagt, nö, möchte ich nicht, ist okay. Und das ist ja auch ein positiver Trend.
Michael.
Gerade unser Vernetzungstreffen am 21. ist eine gute Gelegenheit, anderen Initiativen Mut zu machen, zu zeigen, Dinge sind realisierbar, umsetzbar, auch wenn dicke Bretter gebohrt werden müssen und man auf jeden Fall Durchhaltevermögen haben muss. Aber letztendlich das Ergebnis, was wir hier beim FC St. Pauli erreicht haben, gegen viele Widerstände, zeigt ja, dass es wirklich lohnt, sich auch über einen langen Zeitraum zu engagieren, um die entsprechenden Erfolge einzufahren.
So ist das wohl.
Was glaube ich in so einem Kontext immer total wichtig ist, und ich finde gut, dass ihr das vorhin auch nochmal erwähnt habt, dieses so, dass hier keiner über Verbote spricht, weil ich glaube, Verbote sind immer dann, kriegen Leute immer so komische Pickel auf der Haut und sowas, so, Gott, oh Gott, oh Gott. Und du gehst immer in so eine Anti-Haltung rein. Und dass es halt nicht um Verbote geht, sondern einfach um Räume zu schaffen, um aufzuklären. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, sowas in den Vordergrund zu stellen. Und ohne das jetzt zu beschreien, aber da kann man ja auch mal überlegen, und man bleibt bestimmt danach immer im Kontakt, wie man da auch supporten kann und, weil ich finde das schon spannend und richtig und wichtig, dass man es macht. Weil, wie gesagt, ich glaube, mit Verboten, wie gesagt, schaffst du meistens irgendwie Reaktanzen, das wollen die Leute da nicht, und das ist überhaupt nicht das Ziel der ganzen Geschichte. Und deswegen ist Aufklärung da, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, ich gebe dir recht. Allerdings, aber ein grundsätzliches Verbot von Alkoholwerbung wäre schon gut. Das hilft tatsächlich. Nicht nur in Stadien, grundsätzlich.
Ja, wie gesagt, da bin ich natürlich der Werber und der Marketier und ich bin kein Freund von Verboten. Ja, ich glaube, das ist eine Diskussion, die ist wahrscheinlich abendfüllend, die man da führen könnte, das führen wieder für Verbote, weil ich meine, wir kennen das natürlich, Zuckerverbote, Werbung für Kinder und. Da gibt es ja tausend Sachen, die man diskutieren kann. Ich bin immer ein Fan davon, irgendwie am Ende können Leute natürlich einmal erstens selber entscheiden, das sollten sie auch in irgendeiner Form. Und wenn dann, wie in diesem Fall, wie ihr das auch sagt, es muss dann aber auch Angebote geben, dass Leute eben halt auch möglicherweise entweder keine Triggerpunkte haben oder. Darüber muss man sich ja unterhalten. Ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig. Und ja, per se gebe ich trotzdem hier und da, hilft dann vielleicht mal ein Verbot, aber wie gesagt, ich glaube, ich würde immer erst andere Dinge versuchen, bevor man wirklich zu einem Verbot kommt. Aber das ist, wie gesagt, das ist, glaube ich, eine Diskussion dann.
Okay, ein Thema, was ich eigentlich gar nicht reinbringen wollte, was ich mir aber quasi als Grab selbst letzte Woche geschaufelt habe, ist das Thema Pfand gehört daneben. Das hatte ich nämlich letzte Woche in der Lage mal behandelt. Und da gab es dann auch sehr kritische Stimmen, die sich damit auseinandergesetzt haben, die teilweise auch Fritz da sehr angegangen sind. Und wenn wir heute schon die Sendung machen, empfiehlt es sich natürlich darauf, vielleicht mal Stellung zu nehmen. Ich würde einmal ganz kurz referieren, was das überhaupt ist. Erstmal grundsätzlich, glaube ich, finden alle Leute gut, wenn Pfandflaschen neben die Mülleimer und nicht in die Mülleimer gestellt werden, aus mehreren Gründen. Zum Beispiel, dass das Glas damit ja auch nicht im Müll verschwindet, die Ressourcen damit aus dem Kreislauf rausgenommen werden. Theoretisch, wenn man die da reinpackt und die dann vielleicht auch noch da drin kaputt gehen, können sich Leute, die Pfand sammeln, da auch noch schneiden, verletzen. Auch das blöd, deswegen besser, die Dinger daneben zu stellen, gilt natürlich ohne das Verletzungsrisiko auch für Dosen. Und es ist jetzt so, dass es laut einer Studie ungefähr 1 Million Menschen in Deutschland gibt, die Pfand sammeln zu einem Aufbessern des finanziellen Daseins. Und da gibt es jetzt eben diese Initiative, Pfand gehört daneben, die hat Fritz nicht erfunden, aber führt die mit einigen anderen Unternehmen inzwischen quasi an, hat da auch ein Logo zu entwickelt und bewirbt das auch entsprechend. Es gibt noch weitere Unternehmen, die da mitmachen. Ich habe mir ein paar rausgeschrieben, Krombacher, Flensburger, Astra unter anderem auch die Kerwieder Kreativbrauerei, die bei uns auch Partner ist, aber auch Sternburg und auch zum Beispiel Audiolith Records, die ja gar keine Getränke selber machen. Das ist also schon auf ein bisschen breitere Beine gestellt. Die Kritik, die sich daran äußerte, ist unter anderem in Richtung Greenwashing, Social Washing, dass man sich quasi diese Kampagne angeeignet hat. Und wenn wir dich jetzt heute hier schon sitzen haben, dann erzähl doch mal, was du dir entgegnen kannst.
Ja, also wie gesagt, dieses Aneignen, ich hab die Kommentare auch gelesen. Kann man sich jetzt drüber streiten. Ich fand sie, wie gesagt, sehr dogmatisch, wie sie geschrieben waren. Ist auch jedem selber überlassen. Aber wie gesagt, aneignen finde ich erstmal schwierig. Wie gesagt, dann sollte man sich ein bisschen mit dem Kontext auseinandersetzen. Das ist eine Initiative, die gegründet wurde. Eben nicht von Fritz Kohler, aber wir waren der erste Partner auch mit. Also von daher, und an irgendeinem Punkt wollten die Gründer aus Zeitgründen, konnten sie es nicht mehr so fortführen, wie sie es wollten. Ich glaube, das ist vielleicht wichtig zu wissen. Und Mirko damals, also einer der beiden Gründer von Fritz Kohler, ein großes Interesse daran hatte, dieses Thema eben weiterzuführen halt, weil die Idee dahinter ist aus meiner Sicht eine gute. Und ich glaube, dass die Initiative auch schon ganz, ganz viel geschafft hat in den letzten Jahren, auf diese Thematik aufmerksam zu machen. Ich glaube auch dafür zu sorgen, dass Leute darüber nachdenken, was sie mit dem Pfand machen und wo sie ihn hinstellen. Und die Idee war einfach, wie kann man das halt eben weiterführen? Und da hat er gesagt, okay, wir nehmen das. Es ist halt auch nicht irgendwie Pfand gehört daneben Fritz Kohler so groß, sondern es ist eine Initiative von Fritz Kohler. Es bleibt eine Initiative. Es ist nicht eine Fritz Kohler Marke oder sonst irgendwie was. Um aus dem Nähkästchen zu plaudern, da kümmert sich auch wirklich ein Mensch separat drum. Das ist in der Form nie mit Fritz Kohler direkt verknüpft, in dem Sinne, dass das jetzt irgendwie die Mülltonne ist auch nicht schwarz angemalt oder sonst irgendwas. Das ist sofort, ja, das steht kleine Unternehmen, aber ich finde es jetzt auch durchaus legitim, weil wir da eben halt auch Ressourcen reinstecken, um weiter auf diese Thematik aufmerksam zu machen. Es ist auch ein separater zum Beispiel Social-Kanal und, um auf diese Thematik eben aufmerksam zu machen, die halt eine große ist, de facto. Ich meine, du hast gerade über 1 Million Menschen in Deutschland gesprochen, das ist jetzt nicht ohne. Wir schauen auch, ich glaube, und das ist halt auch wichtig, wir schauen auch, wie können wir das Thema halt auch in andere europäische Länder bringen. Also Every Bottle Helps heißt es dort. In Niederlanden gibt es sowas schon. Da gab es ein paar Initiativen, mit denen wir versuchen dann auch zusammenzuarbeiten. Donering heißt das und solche Geschichten. Und wir gucken dort, wo es solche Dinge gibt, wie können wir auf dieses Thema aufmerksam machen. Und das eben dementsprechend mit den Ressourcen, auch den Möglichkeiten, die dann vielleicht ein Fritz Kohler und einzelne Gründer vielleicht dann zeitlich und monetär auch gar nicht mehr haben, das ganze Thema zu pushen. Und wie gesagt, ich bin selber erst seit 8 Monaten, ich habe mich total gefreut, dass macht das jetzt, kommt eine neue Person, aber Pascal hat das lange gemacht, mit wie viel Inbrunst und Werf er das gemacht hat und auch versucht, die Leute zu zeigen, die dahinter stecken, dass das wirklich Menschen sind, die dahinter stecken, gerade wieder auf Pfandgesichtern, eine Thematik, die wir hier in Hamburg gemacht haben. Und deswegen finde ich, so ein Vorwurf tut fast ein bisschen weh, muss ich sagen. Finde ich eigentlich schade, weil, wie gesagt, man setzt sich für was Gutes ein und versucht's. Wie gesagt, jedem seine Meinung. Aber ist fast ein bisschen unfair, weil das ist nicht was ich Fritz Kohler einfach auf die Fahnen schreibt, sondern wie ich versuche, das zu pushen und mit den Möglichkeiten von Fritz Kohler mitzunehmen. Vielleicht ein Beispiel dann auch noch, wo wir vielleicht die Möglichkeiten haben. Und wenn da Fritz Kohler draufstehen würde, Festivals das nicht machen. Es gab im letzten Jahr zum Beispiel das Pfandhaus. Ich weiß nicht, wer das kann, das stand auf 2 Festivals. Und ihr kennt das alle, Festival, Leute schmeißen einfach ihren Müll weg und. Und da liegt halt relativ viel Geld rum. Und gar nicht, weil wir uns den einstecken müssen, sondern weil das dann einer guten Sache zu Nutzen kommt. Und das ist einfach so ein beklopptes Haus hingesetzt worden, wo die Leute das reinwerfen können. Junge Menschen lieben ja Spiele, also so auf dem Weg weg von der Bühne konnten sie dann ihre Dosen da reinwerfen. Und das war auch weder groß mit Fritz gebrandet, das haben wir haben gesagt, ey, wir haben hier einen Stand, können wir das daneben setzen und. Weil sonst musst du halt auf Festivals riesen Kohle dafür bezahlen. Aber diese Sachen eben zu nutzen, wir sind eh da, wir können das mit aufbauen, sowas zu nutzen. Und dann finde ich es noch völlig legitim, da, wie gesagt, in Mühgröße eine Initiative von Fritz Kohler daneben zu schreiben. Ich glaube, das war dann der Vorwurf, weil das da immer noch mit auftaucht. Und ja, Punkt.
Ein Punkt, der da noch bei war und der auch in eurer Studie rauskam, war, dass die 8 Cent pro Glasflasche halt zu niedrig sind. Da habt ihr gesagt, es wäre schön, wenn der Betrag erhöht wird, weil das würde A, dazu führen, dass Leute da bewusster mit diesem Wert umgehen, den sie da in der Hand haben und vielleicht nicht mehr so achtlos wegschmeißen. Und B, es würde auch bei den Pfandsammlern selber zu einem kleinen Umdenken führen, weil momentan eher versucht wird, die Dosen mitzunehmen, weil gibt mehr Geld, wiegt weniger. Einer der Kommentare schrieb, ja, dann macht doch, ihr könnt das Pfand ja einfach erhöhen. Ich bin da kompletter Laie, ich habe keine Ahnung. Kann man den Pfand einfach erhöhen? Könntet ihr sagen, wir nehmen jetzt, keine Ahnung, 20 Cent?
Ja, wie gesagt, so einfach ist es dann leider nicht. Wie gesagt, da hängen ja auch Systeme und so dahinter. Es wäre natürlich schön, wenn da mehr mitspielen würden am Ende des Tages. Weil ich glaube, ja, da sind wir, am Ende sind wir immer noch ein Wirtschaftsunternehmen und wir geben es aus, es gibt Pfandschlupf und da gibt es so ganz tolle, ganz viele verschiedene Dinge. Die einen machen es nicht, die anderen machen es doch. Das fällt dann immer, wird dann auf unseren Rücken ausgetragen werden, de facto. Und deswegen ist es, glaube ich, gut dafür zu, ich nehme einfach das böse Wort lobbyieren mal in den Mund, zu lobbyieren, ob es nicht sinnvoll wäre, auf Sicht den Pfandsatz wie ich zu erhöhen. Weil genau das, was du sagst, und da kann sich, glaube ich, jeder in die Situation eines Pfandsammlers setzen, eine Glasflasche ist relativ schwer und die bringt mir weniger. Dann versuche ich natürlich, die PET-Flaschen und die Dosen irgendwie zu sammeln, weil sie mir am Ende des Tages am Pfandautomaten mehr bringen. Plus, wie gesagt, wir das Problem haben, dass Flaschen einfach teilweise nicht zurückkommen. Wie gesagt, Müll in der Landschaft rumliegt und das ist bei einer Flasche eigentlich katastrophal, weil die ist ja dafür gedacht, dass sie sehr, sehr viele Umläufe macht. Da kommt ja dann auch ein ökologischer Aspekt mit rein, der nicht ganz unwichtig ist. Deswegen ist auch wie gesagt, ich habe die Diskussion ja durchaus mitbekommen, mir ein großer Verfechter davon, kann man das nicht machen. Also in Österreich ist es gerade durchgeführt worden. Da hängen ganz viele Brauereien, hängen da mal mit dran. Auch wieder passendes Thema irgendwie. Die Brauereien sollten mitziehen. Ob die jetzt ein Interesse daran haben, weiß ich nicht. Aber in Österreich haben sie es wie ich gemacht, jetzt am Anfang des Jahres. Und haben alle mitgezogen. Und das kann natürlich ein schönes Vorbild für Deutschland sein, dass, wie gesagt, wieder mehr Flaschen auch in den Umlauf kommen, dass eigentlich auch der Wert der Flasche abgebildet ist. Und im Zweifel hat eben auch die Pfandsammler davon was haben. Wobei man am besten sagen muss, am tollsten wäre, wenn wir natürlich weniger Pfandsammler hätten in Zukunft irgendwann mal. Aber das wäre auch wieder ein anfüllendes Thema.
Ja, auf jeden Fall können wir uns, glaube ich, darauf einigen. Und das haben ja auch die Kommentarschreiber gesagt, dass die Initiative an sich und die Idee, Pfand gehört daneben, sehr, sehr, sehr gut ist und die Idee dahinter auch auf jeden Fall unterstützt werden sollte. Und das, glaube ich, können wir uns alle auf die Fahnen schreiben.
Ja, wie gesagt, nochmal auch da, ich nehme Kritik durchaus auch an und nochmal, wie gesagt, es tut ein bisschen weh, aber man kann ja einzelne Dinge da auch rausnehmen und sagen, ist die vielleicht, lass zumindest mal einmal drüber nachdenken. Deswegen, ich bin jetzt auch Fan durchaus von kritischen Tönen. Wie gesagt, aber so an der einen oder anderen Stelle war es vielleicht ein bisschen drüber, finde ich. Aber.
Okay, ich habe meinen großen Zettel abgearbeitet. Habt ihr noch Dinge, die ihr der HörerInnenschaft mit auf den Weg geben wollt? Famous last words. Ich schaue mal in die Runde. Es gibt momentan fragende Gesichter und habt ihr auch eure Zettel quasi im Kopf alle abgearbeitet? Nicken. Ja, dann.
Ja, ich denke schon. Es hat Spaß gemacht. Nette Runde.
Ja, auf jeden Fall.
Ich fand es auch mega nett. Also ich würde mir wünschen, dass beide FCs in der ersten Liga bleiben. Das wäre toll.
Das ist, Entschuldigung, die Frage muss ich jetzt natürlich noch stellen. Ja. Der FC spielt hier nächstes Jahr. Du sitzt dann im Separé von Fritz. Jubelst du bei einem Gästetor?
Witzigerweise die Frage, die ich habe sie mit einem Freund irgendwie letzte Woche diskutiert und ich kann sie gar nicht final beantworten. Ich glaube, das sollte ich mir hier ver... Ja. Ich muss wahrscheinlich reinrennen und mir auf den Faust in der Tasche ballen.
Faust in der Tasche ballen.
Ja, wahrscheinlich. Gut. Also oder ich sehe vielleicht zu, dass ich doch vielleicht weiter da hinten sitze und nicht ins Separé gehe. Nein, aber vielleicht machen wir einfach ein schiedlich-friedliches Unentschieden. Da könnte ich gut mit leben.
Schön wäre ja, wenn, ich weiß gar nicht, ob das zeitlich hinkommt, wenn der FC auswärts bei uns spielt, irgendwie so um die Karnevalszeit rum. Also ich bin nämlich in Köln aufgewachsen. Echt? Also wenn man einen Zweitverein im Herzen haben darf, dann wäre es auch der FC.
Cool, jetzt finden wir uns hier noch.
Ne? Genau. Und dann wird es richtig lustig. Ne?
Ja, nee, schön wäre eigentlich, wenn der FC St. Pauli zu Karneval in Köln spielt. Das wäre doch toll.
Das wäre auch schön.
Das wäre noch besser,
genau.
Eigentlich.
Also das ist unsere Message. Den Spielplan bitte Hört keiner, der zuständig ist.
Hallo DFL.
Wünschen kann man sich das ja.
Ich glaube, Oke wird sich die Sendung anhören, der kann das ja bei der DFL dann entsprechend
einmal platzieren. Genau. Und wir brauchen viel Abstimmung mit den Füßen für das Trockendock und die Kiezklappe.
Das wäre auch super.
Die kriegen wir hin. Sebastian.
Ich habe noch eine St. Pauli-Frage an dich, Mike. Was war denn das für eine Frage? Jubelst du bei einem Tor für Köln? Hast du unsere Abwehr gesehen diese Saison? Welches Tor für Köln, bitte?
Ja, da hast du unseren Sturm gesehen, von daher.
ja, schauen wir mal, wer von der Abwehr dann bei dem Spiel dann auch noch da ist, vielleicht. Damit übergleitet zu Transfergerüchten in der Sommerpause. Schauen wir mal.
Reden wir über die Nein, oder?
Gut, dann euch allen vielen, vielen Dank für eure Zeit. Der Appell ist auf jeden Fall da. Wer auf der Gegengerade steht oder sitzt oder auf der Haupttribüne sitzt, darf gerne das Trockendock und die Heatsklappe nutzen. Es geht meistens auch tatsächlich viel schneller, als einen der anderen Getränkestände zu beehren. Und dann wünsche ich uns allen eine schöne Sommerpause, eine entspannte Transferphase und dann schauen wir mal, wann der erste FC Köln beim FC St. Pauli antritt und umgekehrt. Und bis dann. Macht's gut. Vielen Dank.
Danke. Dankeschön. Vielleicht sehen wir uns noch beim Fanfest.
Ah, auch noch. Wann ist das Fanfest?
Oh, darf ich das?
Welches Fanfest meinst du?
Welches Fanfest? Oh Gott, jetzt plaudere ich. Am 19.07. ist das Fanfest, Sommerfest der Fanszene.
Ach, den Termin kannte ich noch nicht.
Sehr gut. Der ist, glaube ich, auch super frisch.
Ja, hoffentlich durftest du das jetzt erzählen. Sonst schneide ich das raus.
Genau, das ist ja hinten. Das kann man dann schnell rausschneiden.
Okay, bis dann. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.